nicht, dass es geklappt hat jetzt mit der Aufnahme. Aber wir können uns ja überraschen.
Wir haben keinen Einstieg.
Du hast keinen Einstieg.
Du hast mal wieder geschlappt.
Ich habe in letzter Zeit keine Zeit, mich mit Sexthemen im Internet zu beschäftigen.
Keine Zeit. Das ist die Midlife-Crisis, da geht die Lust zurück und deshalb...
Lust habe ich ja auch, aber ich kann ja meine Lust, also meine echte Lust, schlecht im Podcast ausleben. Könnte ich auch, wäre vielleicht noch ein neues Konzept,
ja.
Aber...
Wundert mich so ein bisschen, weil es ist ja durchaus so, dass Sex ja ein Technologietreiber
ist
im Netz. Regel 34 und so, aber bei Podcasting findet das eigentlich so nicht im Porno statt, ne? Oder? Kennst du da was?
Sex Talks? Ich kenne keinen Porno-Podcast, da sagst du was.
Ja, Alexander, da hätten wir doch schon wieder eine Marktlücke zu vergeben.
Das wäre sicherlich auch so ein Patreon-Ding, glaube ich, was gut funktionieren würde.
Ja, also müssen natürlich entsprechende Stimmen sein. Ne? jetzt habe ich schon wieder keine Lust mehr. Aber das fehlt. Also, liebe Leute da draußen.
Aber wer will denn wirklich einen Porno-Podcast hören?
Was wäre das denn, bitteschön? Porno ist doch sehr visuell. Ich meine, natürlich gibt es auch in den 90er Jahren die Sex-Hotlines. Die haben ja Millionen und Abermillionen eingebracht. Insofern.
Ja, aber die sind ja interaktiv. Und das war, glaube ich, bevor es wirklich bandbreit
ein starkes Internet.
Das sind da nicht irgendwelche Hausfrauen, die reagiert haben?
Nee, das ist Telefonsex. Das verwechselst du. Ich rede jetzt von den.
Das war gerade ein Whisky hier.
Ein Whisky? Ja. Komm, das ist Olivenöl.
Nein, das ist übrigens ein sehr guter.
Den hält er mir jetzt in die Kamera. Ja?
Great King. Great King. Großer und das König. Ist ein Blended Scotch Whisky. Oh. Also wir sind ja oft in der Ansicht, dass Single Malt der Weisheit letzter Schluss ist. Aber tatsächlich sind die Blended Whiskys, wenn man denn zumindest auf eher den milden Geschmack steht, eigentlich die bessere Wahl tatsächlich. Und der ist sehr, sehr gut. Den habe ich zum Geburtstag geschenkt gekriegt. Und den werde ich jetzt hier mal etwas degustieren. Also Great King Street, wen das interessiert.
Aha.
Leider nicht ganz günstig.
Welche Nationalität hat der Whisky?
Der ist tatsächlich aus, jetzt muss ich mal nachgucken, ist jetzt nichts Falsches, aus Edinburgh, also ein
Schottischer. Aha, ein Schottischer. Sehr schön.
Ein schottischer
genau. Whisky.
Wir waren also bei den Telefonnummern. Ach, wenn man da diese
090... Höre zwei Lesben beim Sex zu.
Dann läuft ja nur ein Band.
194, dann lief da immer nur so ein oder besserer Telefoncomputer oder sowas im Zweifelsfall. Ich kenne mich da nicht aus.
Ich habe auch nie angerufen. Nein. Also deswegen bin ich da gerade sehr interessiert dran.
Habe meine Weisheit vor allem aus dem Bereich der Menschen, die sowas mal programmiert haben. Ich gehöre leider nicht dazu, weil da konnte man Geld verdienen. Da gab es alles Mögliche. Hat sich im Wesentlichen unterschieden durch die Komplexität der Interaktion, die du mit dem Rechner oder mit dem Bandrechner dann fahren konntest. Ah, ja. Das war in den 90er Jahren der heiße Scheiß. Und da konnte durchaus die eine oder andere Mark damals mit verdient werden.
Und aber jetzt haben wir
heutzutage
Leistungsstart des Internet, sodass du halt im Zug theoretisch auf dem Handy auf Videos gucken
kannst. Ja, ist vollkommen visualisiert. Also da fehlt jegliche Fantasie. Das müssen wir mal wieder reinbringen. Also Leute, denkt dran, wenn ihr das nächste Mal wieder ein Podcast-Thema sucht, Sex. Oder Sex über Sex
reden. Immer.
Oder kann ja natürlich
über auch. Über Sex reden. Ja? Ich könnte mir dich so sehr schön als den neuen Domian vorstellen. So eine Call-In-Show und du berätst Leute bei Sex.
Ich, ausgerechnet.
Ja.
Ja. Ja. Da kommt von mir dann immer der Spruch, pass mal auf, beim Programmieren und beim Sex ist es eigentlich gleich. Am besten, wenn man es richtig gemacht haben will, muss man es selbst machen. Oh Gott, das gibt Ärger. ist nur ein Spruch des Spruchs willen, ist natürlich vollkommen Blödsinn. Ja.
Ich habe aber heute auch tatsächlich ein Thema, über das ich ein bisschen reden möchte, ohne dass ich wirklich in die Tiefe gehen kann. Das ist ein Paradox leider. Mhm. Aber ich kriege das an keiner anderen Stelle in meinen anderen Produktionen untergebracht. Und dann habe ich gedacht, dann blubber ich dich doch mal mit dem Thema.
Der Podcast-Mülleimer.
So ist das. Nein, der Personal-Podcast, wo wir über alles reden können. Ich war nämlich beim Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik oder wie Herr Bartuschek immer sagt, der sogenannten Deutschen Demokratischen Republik.
Gauck, Börtler oder wie auch immer die Behörde jetzt heißt.
Genau, der hat jetzt inzwischen wieder einen neuen Chef. Ich müsste jetzt wieder nachgucken. Ich kann ja mal parallel ein bisschen...
Haben die aufgehört, diese Behörden nach den Chefs zu benennen?
Die hat jetzt tatsächlich, ist es der Bundesbeauftragte für und der wechselt dann halt mal wieder.
Die Bundesbeauftragtenbehörde.
Also die Abkürzung ist BSTU.
Hm.
Ja. Und das ist die Behörde des Bundesbeauftragten. So, jetzt sage ich auch nochmal den Titel noch einmal korrekt.
Für die Stasi...
Unterlagen. Tatsächlich ist das so. Und im Moment
die
ist
Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik.
Oh. Im Moment Roland Jahn.
Genau.
Der Bundesminister.
Sieht aber sympathisch aus.
Ich weiß nicht, hast du dich mal mit dem Thema Stasi beschäftigt? Aber ich meine, klar, jeder hat sich irgendwie mal mit dem Thema Stasi beschäftigt, aber.
Ja, nein. Also nicht in dem Sinne, wie das dann jemand von sich behaupten darf, der sagen kann, ja, mit dem Thema habe ich mich mal beschäftigt. Nein. Mir stehen dann nur die üblichen Dokumentationen, vielleicht auch mal Artikel oder Ähnliches zur Verfügung. Ich habe noch nicht einmal ein Buch oder irgendetwas zu dem Thema gelesen. Nein.
Also geht mir ähnlich. Also klar habe ich mich als geschichtlich interessierter Mensch natürlich immer mit dem Thema auseinandergesetzt und war auch immer der Auffassung, dass das in der DDR nicht so gut gelaufen ist.
Ja, die so, Stasi lief dann nicht so gut.
Da waren wir uns, glaube ich, einig. Hätte aber besser. Wir haben jetzt tatsächlich, und ich sage wir, ist es in dem Fall Sebastian, weil der die Anfrage vor geraumer Zeit schon gestellt hat, tatsächlich an die Behörde.
Was hat dich denn dahin geführt, genau?
Also was uns dahin geführt hat, ist tatsächlich die Recherche zum Neuschwabenland-Buch. Ah. Das kann man sagen.
Okay.
Und wir haben zum einen uns angeschaut, was das MFS, also das Ministerium für Staatssicherheit, an Unterlagen zur Antarktis so hatte. Also Antarktisforschung in der DDR war ein Ding, was interessant war. Das ist ganz angenehm, weil die Stasi halt alles dokumentiert hat. Also wenn es was gibt, findest du in den Unterlagen auch was zum Thema Antarktis. Das war auch tatsächlich so. Und dann haben wir uns die Akten mal angeschaut eines prominenten Mitgliedes des Neuschwabenland-Forums.
Ah.
Ohne dass ich da weiter in die Tiefe gehen möchte. Zusammengekommen sind insgesamt 1500 Seiten tatsächlich, die wir uns da angeschaut haben. Und das ist eine sehr interessante Erfahrung. Also die Sache ist ja die, eigentlich sind das ja öffentlich zugängliche Unterlagen.
Ja, das wäre jetzt mal meine Frage gewesen. Kannst du da einfach reinwandern und sagen, so, ich bin Journalist, her damit, ich will ein Buch drüber schreiben?
Nee, ja, weil nein.
Das kann ja auch noch lebende Personen betreffen, die ihren Persönlichkeitsrecht haben.
Das ist in der Tat sogar in unserem Fall so.
Mhm.
Also du kannst da nicht einfach reinwandern. Der Weg ist, dass du einen offiziellen Antrag stellst, der wird geprüft. Zum einen wird geprüft, ob du überhaupt ein Anrecht hast, dir die Unterlagen anzuschauen.
Mhm.
Wie auch immer da die Entscheidungsprozesse natürlich sind. Also ist dein Anliegen, dein forscherisches Anliegen, dein schriftstellerisches Anliegen, dein persönliches Interesse sozusagen legitim, um dir das anzuschauen. Dann wird natürlich geschaut, gibt es überhaupt Unterlagen zu dem Thema? Und danach gibt es dann eine Genehmigung, sich das anzuschauen. In unserem Fall war es dann so, dass wir gerne auch Alexa zum Beispiel mitgenommen hätten in die Behörde. Aber es war so, dass sie gesagt haben, der Lesesaal ist sehr begrenzt. Wir haben sehr wenig Plätze im Lesesaal. Insofern, Herr Bartsteck, bringen Sie mal nur einen Gast mit. Also auch das wird ganz klar definiert. Da muss man auch namentlich dann benannt werden. Vom Zeitpunkt der Antragstellung bis zu dem Zeitpunkt, dass Sebastian dann die Mitteilung bekommen hat, wir haben Akten für Sie zusammengestellt, die Sie einsehen können, ist fast ein Jahr verstrichen.
Wow.
Man wundert sich ein bisschen, aber ich werde das gleich mal, glaube ich, mal ausführen, dann ahnt man, warum das auch so lange dauert. Man würde ja normalerweise sagen, naja, das ist irgendwie, wird das ja dokumentiert sein. Und dann geht mal einer irgendwann, wenn er Zeit hat, durch die Regal rein, sucht sich das raus und dann guckt man sich das an. Was wir zunächst mal festgestellt haben, ist die absurde Menge an Dokumentationen, die durch das MFS erfolgt ist. Das ist schon nicht vorstellbar. Also das sprengt schon fast jeden Rahmen. Und ja, wenn man dann da vor Ort ist, dann kommt man in diese Behörde rein. Die Behörde hat zahllose Standorte. Also es arbeiten insgesamt bei dieser Behörde 1000 Menschen. Das haben wir auch nicht gewusst.
Ostia.
Bitte?
Das ist viel.
Das ist der Hammer, ne? Und es ist so, dass es zig verschiedene Standorte gibt, wo diese 1000 Menschen arbeiten. An der Stelle in der Nähe des Alexanderplatzes, wo wir gearbeitet haben, jetzt die letzten beiden Tage sind ungefähr 400 Mitarbeiter tätig. Das ist also schon auch ein sehr, sehr großes Gebäude. Aber es gibt halt überall im Osten der Republik Standpunkte und Standorte. Zum Teil auch, je nachdem, wo das MFS Unterlagen hatte an den Stellen. Jetzt sind Leute geblieben, ja.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Standpunkte. Standorte offensichtlich.
Ja. Wow. Also das wirkt alles sehr monströs.
Mhm.
Und es ist so, dass man von lebenden Menschen, also wenn, sagen wir mal so, wenn lebende Menschen betroffen sind, auch wenn es über Bande nur ist, dann bekommt man tatsächlich die Unterlagen nur dort vor Ort zu sehen.
Mhm.
Also wir haben für den Bereich Antarktisforschung war es so, dass wir durchaus Antrag auch auf Kopie und Herausgabe von Daten stellen konnten. Das war also eher unproblematisch. Da gab es ein Papier vom Zentralkomitee der SED. Das haben wir uns jetzt mal, lassen wir uns kopieren. Das war ganz interessant. Das ist fürs Neue Schwabenland Buch interessant. Und solche Dinge, das kann man sich dann in so eine Liste eintragen und sagen, Akte sowieso, das und das Papier von der Seite bis zu der Seite, das hätten wir gerne kopiert.
Mhm.
Aus Unterlagen, in denen noch lebende Menschen ja sozusagen vorkommen, darf man sich keine Sachen kopieren. Und man darf aber durchaus Notizen sich machen, obliegt dann aber natürlich dem Persönlichkeitsschutz in der Publikation. Das heißt, wenn du dir Daten kommen lässt von Menschen, also du kannst nicht von einem lebenden, jetzt spoilere ich so ein bisschen, bis wir uns angeguckt haben, also du kannst ja nicht von einem lebenden Menschen als Fremder dir die Stasi-Unterlagen angucken. Das geht halt nicht, sondern du musst halt, in dem Moment, wo du stirbst, verlierst du dein Persönlichkeitsrecht und dann kann man einen Antrag stellen, auch in deine Stasi-Unterlagen reinzuschauen. Also das mal so zum formalen Rahmen.
Ist das eigentlich, sind das alles qualifizierte Aufzeichnungen? Also sprich, das sind Aufzeichnungen, die hat ein Mensch gemacht?
Ich kann das gleich mal bei Börner beschreiben.
Den Schlapphut vor, der da an seinem Telefon sitzt, da einem anderen Gespräch zuhört, das mitschreibt und das hinterher bewertet. Ist das alles so qualifiziertes Zeug oder ist das mehr so Zeug, wie wir es heute haben, wie das der BND und der Verfassungsschutz und wie sie alle heißen, inzwischen in Dutzenden einfach in irgendwelche Datenbanken laufen lassen, wo es dann gammelt, bis es denn mal gebraucht wird?
Also das System in der DDR bestand ja aus dem MFS, militärisch organisiert mit Führungsoffizieren.
Mhm.
Und die hatten die berühmt-berüchtigten IMs unter genau. sich, die inoffiziellen Mitarbeiter. Das waren eben Bürger. Böse gesagt, Spitzel.
Ja.
Es gab verschiedene Möglichkeiten der Kontaktaufnahme zwischen dem MFS und einem IM. Wie auch immer dann der Kontakt stattgefunden hat, wenn das MFS der Ansicht war, dass dieser IM geeignet ist, als IM zu arbeiten, dann haben die zumindest finanzielle Aufwendungen bekommen. Das muss man vielleicht auch mal wissen. Also linientreu ist das eine, aber es gab auch eine Aufwandsentschädigung zum Beispiel für die Arbeit.
Ja.
Also das war durchaus so, dass man damit auch ein bisschen Geld verdienen konnte in der DDR. Und es ist tatsächlich so, dass es da regelmäßige Treffen zwischen dem Führungsoffizier und dem IM gegeben hat.
Mhm.
Und der IM hat Aufträge bekommen vom Führungsoffizier, was er denn zu tun hat. Und das haben die dann auch gemacht. Interessanterweise haben wir uns Akten angeguckt in einem Zeitraum von 79 bis 87. Und da ist, sagen wir mal, 92-95% der Unterlagen handschriftlich tatsächlich erfolgt. Das heißt, du hast seitenlange handschriftliche Dokumentationen, sowohl vom IM als auch von Führungsoffizieren, die das dann bewerten. Das ist deine Frage. Tatsächlich ist es dann so, dass jemand vom MFS das dann auch nochmal bewertet hat. Und es gibt immer für jedes Treffen so ein Deckblatt, das fand ich auch sehr interessant. Und auf diesem Deckblatt haben dann in der Regel eigentlich zwei weitere Mitarbeiter des MFS das nochmal gegengezeichnet, nachdem sie es gesichtet haben.
Wow.
Das heißt also, wir haben mal zusammengerechnet, so ein typischer Bericht eines Treffens, sowohl von Seiten des IM als auch von Seiten des MFS, waren ungefähr 8 Arbeitsstunden, wenn man es mal so zusammenrechnet, die Leute sich damit beschäftigt haben. Und wenn man jetzt mal überlegt, wie viel Mitarbeiter des MFS hatte, so um die 90.000, sagen wir mal, die da aktiv gearbeitet haben. Und die Anzahl der EMs ist immer so ein bisschen strittig, ist aber auch egal. Man kann auf alle Fälle sagen, wenn die in der Zeit wirtschaftlich produktiv gearbeitet hätten, anstatt sich gegenseitig auszuspionieren. Dann hätte
das mit der DDR vielleicht was gegen können.
Also es ist wirklich absurd. Es ist wirklich absurd. Setz dich mal hin und schreib einem 7-DIN-A4-Seiten langen Bericht mit der Hand.
Wie Hör mir viel auf.
Zeit du dafür brauchst.
Hör mir auf, das habe ich das letzte Mal in der Oberstufe gemacht und ich bin damals schon gescheitert.
So, und das ist da regelmäßig passiert. Und es gab, das wissen wir durch Gespräche auch mit Mitarbeitern der Behörde, gab ja auch EMs, die jetzt nicht so einen konkreten Ausspionierungsauftrag hatten, sondern die im Wesentlichen hinter ihrer Fensterscheibe gestanden haben und einfach protokolliert hat, welche Personen das Haus gegenüber in welchem Zustand betreten und verlassen haben und wie viel Uhr das der Fall war. Und das haben die tagelang, seitenlang, wochenlang gemacht.
Ja, hier im Westen mussten sie halt die Straße kehren, die mit der Arbeitsbeschaffungsmaßnahme.
Ja, das ist wirklich eindrucksvoll und was mir da nochmal auch bewusst geworden ist, also von der schieren Anzahl, das ist verwaltungstechnisch blitzsauber verarbeitet. Also so, wie man das damals machen konnte. Also es gibt
das können wir Deutschen.
Das ja. Was ich zum Beispiel auch nicht wusste, ist, dass die EMs mit ihrem Decknamen, den die ja hatten, jeden Bericht unterschreiben mussten. Die haben also mit ihrem falschen Namen einmal in Unterschrift und einmal in Druckbuchstaben jeden ihrer Berichte unterschreiben müssen. Und wir haben uns dann mal irgendwann gefragt, ist das Spinnerei desjenigen, dessen Akte wir uns hier gerade angucken, ja? Oder ist das eine Vorgabe und hat nach dem ersten Tag, den wir da in der Behörde verbracht haben, uns schon zurechtgelegt, das müssen wir nochmal aufarbeiten, haben dann am nächsten Tag irgendwann eine Aufzeichnung gefunden, wo diese Unterschrift nicht erfolgt ist und der Führungsoffizier des Führungsoffiziers eine Anmerkung geschrieben hat, warum unterschreibt die EM nicht seine Berichte, hat zu erfolgen. Das ist dann auch dokumentiert. Also da ist dann sofort einem aufgefallen, dass der seine Berichte nicht mit falschen Namen unterschrieben hat. Die Frage ist, das wollen wir auch nochmal nachrecherchieren, da sind wir noch gar nicht zugekommen. Ist das gewesen, weil man in Deutschland eben Sachen unterschreibt?
Ja.
Oder sollte das so eine Art psychologische Bindung an die Aussagen auch provozieren? Das wollen wir nochmal nachgucken, ob das, warum. Ja. Also, es ist ja völlig absurd, mit einem falschen Namen ein Dokument zu unterschreiben. Also, es macht ja eigentlich gar keinen Sinn. Aber es war halt offensichtlich eine Auflage des MFS.
Bei 90.000 inoffiziellen Mitarbeiterinnen.
Nee, 90.000 waren die Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit.
So. Wie viele EMs? Aber da Zahlen?
Die Zahlen schwanken ganz drastisch natürlich. Wir können ja nochmal einmal Tante Google fragen. Also das geht so von 130 bis 150.000 in der DDR.
So, naja, sagen wir mal 100.000, ist ja mal wurscht.
Ja.
Wie konnten die verhindern, dass da ein Name doppelt, wenn das Pseudonyme waren, gab es die.
Es wird, Listen, ja, es wird in der Behörde Listen gegeben haben, die das verwaltet haben.
Das ist ab,
ja, also du hast auch so Situationen das ist ein gehabt.
Sehr aktuelles Thema, ein sehr aktuelles Problem, das mit dem Pseudonym, wenn du dich bei Twitter oder sowas, heißt dann einer Sekretär 1972 anstatt Sekretär, IM-Sekretär, wer war
das? Na, die hatten immer Vor- und Nachnamen, ne?
Ach so, weil es gibt doch immer so IM, Erika, IM-Sekretär war doch angeblich der Gysi, glaube ich.
Ja, aber gut, das waren vielleicht ganz besondere. Es gab halt auch Leute, die hier.
Nee, Manfred Stolpe.
Die hatten einen Vor- und Nachnamen.
Gott. Okay.
Also einen fingierten Vor- und Nachnamen.
Ah, okay. Ja, gut. Und die darfst du ja dann, naja, wobei.
Kann man ja wild zusammenschmeißen. Also hier Ende der 70er Jahre steht hier, war der Höhepunkt mit 200.000 inoffiziellen Mitarbeitern erreicht.
Mich arsch, 200.000. Krass. Da hat sich das.
Und die gesamte Menge, 624.000 über die ganze Zeit. So, da kannst du dir natürlich, also das ist wirklich, finde ich einfach ein unfassbar interessanter Fakt, weil ja auch das, was ausspioniert wurde oder auch was für Personen, die angesetzt wurden, eher völlig absurdes Zeug war. Also das waren jetzt ja nicht. Also in dem Fall, den wir jetzt hatten, war das ja nicht, dass das jemand ist, der einen illegalen Ausreisering betreut hat oder der Gelder transferiert hat, Devisen geschmuggelt hat oder sonstige Dinge, sondern das Vergehen, um das es in zwei Fällen ging, was ewige Seiten gefressen hat, war das illegale Publizieren wissenschaftlicher Arbeiten in der DDR oder aber im KA, muss man dann wissen, da gibt es eine Liste mit Begrifflichkeiten.
Hör auf damit!
Kapitalistisches Ausland.
Ah, Schweiz, Liechtenstein.
Ja, also das sind Vergehen gewesen, wo dann wirklich Menschen angesetzt worden sind, weil das eigentlich schon mit der Führung, und das ist gerade auch im Wissenschaftsbetrieb natürlich völlig absurd, und wurde dann eher mit Publikationsverbot geahndet. Das heißt dann, die Leute durften einfach ein paar Jahre lang einfach gar nicht mehr wissenschaftlich.
Ja gut, es ging ja nicht um Durchsetzung irgendeines Rechts, selbst wenn das Recht vielleicht nicht rechtens war, sondern es ging ja um Kontrolle.
Ja, ja, aber was bezweckst du halt damit? Also man sieht ja, dass das System dann auch an sich und in sich gescheitert ist natürlich, weil all diese Maßnahmen ja überhaupt gar nichts gebracht haben. Ne?
Glaubst du, dass das mit den Dingen, die wir in den letzten 3-4 Jahren, ich sage jetzt mal Post-Snowden, dass das miteinander, nee, ich weiß gar nicht, wie ich das vernünftig formulieren soll, nicht, ob das miteinander verwandt ist, ob das miteinander was zu tun hat. Wir haben damals, oder in der DDR gab es damals einen Überwachungsstaat. Ist der Vergleich valide? Ist der Vergleich zulässig, nein, dass man sagt, wir rutschen da jetzt hinein, wir kommen dahin?
Nein.
Und wenn nein, warum? Hättest du ja gesagt, hätte ich gesagt, ja, warum? Warum?
Weil was wir haben, ist ein Datensammelstaat, Vorratsdatenspeicherung. Das Problem bei der Vorratsdatenspeicherung hat man ja zum Beispiel gesehen an dem Fall Breivik. Es ist ja durchaus so, dass das Land, in dem Herr Breivik seine Straftaten begangen hat, Vorratsdatenspeicherung gehabt hat. Nachdem er die Bomben gezündet hat und auf der Insel, Utøya war glaube ich die Insel, ne, da die Menschen erschossen hat, sagten dann die Sicherheitskreise, ah ja, der hatte ja auch merkwürdige Mengen Dünger gekauft. Ach ja, richtig, da auf seiner Facebook-Seite war ja auch merkwürdiges Zeug irgendwie zu lesen. Aber das ist nämlich genau das Problem, wenn du von allen Menschen immer alle Daten sammelst und das einfach nicht zielgerichtet machst, ich halte das für kein Mittel, solche Straftaten zu verhindern, solche Terrorattentate, weil das einfach, weil es zu viel ist. So, also produzieren wir zu viel Daten. Das ist der eine Aspekt. Vorratsdatenspeicherung schreckt niemanden davor ab, Straftaten zu begehen.
Nein.
Das ist genau wie die Todesstrafe in den Vereinigten Staaten. Die schreckt auch, also das haben wir jetzt gerade wieder die Zahlen, 300.000 Menschen werden in den Vereinigten Staaten jedes Jahr erschossen. So, das hat natürlich nichts mit Waffengesetzen zu tun und solche Dinge, das ist natürlich eine andere Debatte, aber auch das schreckt nicht ab. Und der Unterschied tatsächlich an der DDR war für mich der Faktor, dass ganz bewusst, also das Ausmaß der persönlichen Bespitzelung bis hin zu, und das sind keine seltenen Fälle gewesen, Ehepartnern, die zum Teil sich gegenseitig oder der eine den anderen beim Ministerium für Staatssicherheit bespitzelt, verraten, angegeben hat. Ich glaube, dass wir da nicht sind. Also es würde ja niemand auf die Idee kommen, zum Verfassungsschutz zu gehen und zu sagen, ich glaube jetzt, meine Ehefrau oder mein Ehemann hat staatszersetzende Tendenzen. Das würde ja keiner machen. In der DDR war das so. Und wenn man sieht, dass im Arbeitsumfeld, also wenn jemand fürs MFS anfing zu arbeiten, so eine der ersten Amtstaten war, erstmal alle Menschen aus seinem beruflichen Umfeld kurz zu charakterisieren und deutlich zu machen, ist der linientreu oder nicht, hat er sexuelle Perversionen, hat er sexuelle Abweichungen, ist der treu, ist der untreu, weiß ich, dass der fremd geht, wenn ja, mit wem geht er denn fremd, hat er vielleicht sogar schon einen Ausreiseantrag gestellt. Das so auf, war eines der ersten Dokumente zum Einstieg der Zusammenarbeit der Person, 10 DIN A4 Seiten, 30 Personen in so einem Kurzcharakterding, wo du genau weißt, in dem Moment, wo bei einem steht, der und der hat über den und den erzählt, der hätte einen Ausreiseantrag erstellt, weißt du genau, dass ein EV, Ermittlungsverfahren, beim MFS begonnen hat, ob das stimmt oder nicht. Und ich glaube, dieses Ausmaß haben wir nicht und ich glaube auch nicht, dass wir da nochmal hinkommen. Und das macht ja auch, glaube ich, gar keinen Sinn, dahin zu kommen. Wohl natürlich sehe ich die Probleme der Vorratsdatenspeicherung und der Beschneidung von Persönlichkeitsrechten. Das sehe ich in jedem Fall. Aber da ist die Lage noch anders, weil die haben in der DDR Menschen benutzt. andere Menschen auszuspionieren und nicht Geräte und nicht die Daten erstmal gesammelt, sondern ganz klar im bewussten Zustand. Und du hast so Dokumente, wo jemand auf einer Sauftour ist mit seiner Zielperson und im Bett liegend in dem Doppelzimmer, was die beiden Menschen sich teilen, vor dem Einschlafen auf so geknüchelten Papier noch die letzten Sätze der Zielperson unterm Kissen quasi noch mitschreibt. Und das ist ein Ausmaß, das ist unglaublich. Grundrisse von Wohnungen, in die man geht, Beschreibung, wie denn die Speisekammer aussieht und mit welchen Schlössern die Wohnungstür verriegelt ist. Und sind da zwei Schlösser davor, dann war das im sozialistischen Staat schon auffällig, weil warum sollte man denn im Sozialismus seine Wohnung zweimal abschließen wollen? Das macht ja gar keinen Sinn, eigentlich muss man die ja gar nicht abschließen. Das ist eine Dimension an Ausspionierung und Bespitzelung, die mir so auch nicht bewusst war. Auch wenn man das immer wieder so mitschneidet, aber das zu sehen, dass ein Mensch sich die Mühe macht, auf 6, 7 DIN A4 Seiten sowas zu machen und wirklich einen Grundriss der Wohnung aufzuzeichnen, in der er ist, das ist eine Dimension, die ist für mich immer noch unbegreiflich.
Also ich werde den Teufel tun, das Geschehen um durch mit der Stasi mit zu relativieren, indem ich sage, dass wir wieder dahin steuern. Ich glaube, das ist auch etwas sehr, naja, vielleicht nicht einmaliges, aber etwas, das so für die Menschen in der ehemaligen sogenannten Bartoschekschen DDR so einmalig war, dass man das auch nicht, mein Handy ist stumm. Alexander, jetzt muss ich jetzt hier reinhauen. Mein Handy ist sowas von stumm, das ist auf Flugmodus.
Du hast aber gerade eine E-Mail gekriegt, das haben alle gehört.
Echt?
Ja.
Bling. Ich hab, Mail ist aus. Ohne Scheiß, hier ist alles aus.
Ja, aber wieso habe ich dann ein Mail-Plunk gehört?
Vielleicht war das Skype.
Ein Skype-Plunk?
Ein Skype-Plunk. Ja, lass mal, vielleicht schneide ich es auch raus.
Vielleicht hört auch einer mit.
Nee, dann schneide ich es nicht raus. Ich persönlich finde den Vergleich, wir wandern wieder in eine Stasi generell auch erstmal blödsinnig, denn für die Menschen, die auf beiden Seiten daran beteiligt waren, ein sehr einmaliges, auch falsches Wort, aber naja, ihr wisst, was ich meine, Erlebnis, eine sehr einmalige Sache, eine sehr alleinstehende Sache. Und ich glaube auch nicht, dass man das miteinander vergleichen kann. So, weil das beides irgendwie relativiert immer. Entweder macht es das, was in der DDR geschehen ist, spielt es das runter, oder aber es spielt das, was wir jetzt im Moment haben, höher als es ist. Ich mache mir wiewohl sehr, sehr viel Sorgen, weil die Bedingungen sehr andere sind. Die Mengen an Daten, die wir heute damit wir, sehr geil. Sehr schön. Sammeln, die da gesammelt werden tagtäglich, die terabyteweise wahrscheinlich an Daten, petabyteweise, sind natürlich erstmal ziemlich unqualifiziert und schlecht zu bewerten und werden ja erst durch dieses wunderbare Ding namens Selektoren irgendwie erstmal gefiltert. Und dann irgendwie bewertet, wobei das mit dem Bewerten natürlich dann am Ende das große Problem ist. Überlassen wir das einem Rechner, machen das Menschen wie in der DDR? Ich weiß, das mag jetzt seltsam klingen. Die Bewertung durch einen Menschen, auch damals in der Stasi, hat ja zumindest noch die Möglichkeit offen gelassen, dass der sagt, nee, hier ist nichts. Möglicherweise niemals passiert, einfach aus Opportunität heraus oder weil man ja Geld verdienen wollte. Das, was ein Algorithmus, der vielleicht von irgendjemandem darauf getrimmt wird, diese Petabyte an Daten zu durchwühlen, der findet ja immer erstmal nur Schlimmes. Der wird ja nicht, ja?
Also ich glaube, der große Unterschied an der DDR, weil du sagst, die hätten dann gesagt, da ist ja nichts. Ich glaube, das Grundprinzip war in der DDR ein anderes, und zwar das aufrichtige Grundprinzip, jeder schadet dem Staat und jeder ist zunächst mal verdächtig, dem sozialistischen Staat zu schaden.
Aha.
Und unter der Prämisse liest sich auch sehr viel von dem, was da passiert ist. Da wird da fängt ein neuer Mensch im Umfeld des IMs an zu arbeiten. Er berichtet von der Neuaufnahme der Tätigkeit von Herrn Schneidereit, so. Und dann blätterst du diese Seite um und dahinter ist der Auszug aus dem Melderegister der DDR, aus dem Polizeiregister dieser Person Schneidereit dahinter geheftet. Die pure Erwähnung, dass es einen neuen Mitarbeiter irgendwo gibt, führt dazu, dass ein Personenabgleich stattfindet. Und damit ist diese Person unter Verdacht und muss erstmal durchleuchtet werden. Und das ist so ein Ansatz, der mich auch so geschockt hat. Ne? Weil das ist wirklich, weil das ist dann nochmal gelebte Geschichte. Da siehst du dann tatsächlich, der erwähnt den, du blätterst um und du siehst den Auszug aus dem Melderegister. Verheiratet, Ehefrau, geboren, was fährt da für ein Auto, bla 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 bla, alles abgeheftet. Einfach mal so. Der Mann hat nichts gemacht, der hat eine Arbeit aufgenommen. Aber zack, aus, ne, so. Und ich glaube, der Schritt ist da ein bisschen weiter. Die DDR war ganz gut offensichtlich darin, die Daten erstmal zu speichern, wenn es auch alles in Papierform war und handschriftlich. Und die sind eben genau diesen Schritt weitergegangen. In ihrem kleinen Biotop waren alle verdächtig und das wurde einfach alles auf Verdacht hin ausgewertet. Das ist, glaube ich, der große Unterschied zwischen einer generellen Vorratsdatenspeicherung, die ich nicht gut finde. Brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Ich sehe das auch an vielen Stellen mit großen Problemen. Aber der soforten zielgerichteten Suche, also die pure Erwähnung bedeutete, wir gucken mal nach. Und das ist schon eine Dimension, das hat mir echt die Schuhe ausgezogen. Gut, nicht nur mir, sondern auch Sebastian, der wirklich, man kennt ihn ja, der wenig.
Ja, ist ein altes Sensibelchen.
Ja, also das hat ihn schon auch sehr bewegt, die ganze Sache.
Können wir was draus, können wir zwei Wessi-Kinder, können wir was?
Sehr schöne Formulierung des Mitarbeiters des BSDU. Ach, sie haben auch Wurzeln in den westlichen Ländern.
Ah.
Fand ich ein sehr, 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 sehr netter Mitarbeiter.
Und dann hat der Sebastian bestimmt gesagt, nein, meine Wurzeln sind in den östlichen Ländern.
Nee, nein, nein, das war auf mich gemünzt. Bei Sebastian war das Ruhrgebiet als Herkunftsort sowieso klar.
Können wir Wessis was daraus lernen? Ich würde nämlich jetzt nicht hingehen und sagen, haben wir was draus gelernt, weil uns hat es erstmal getroffen.
Also was schon auch wichtig ist, und das sehe ich an ganz vielen Stellen, ist eine gewisse Kritik und Skepsis den herrschenden Systemen gegenüber. Aber natürlich...
Alter Revoluzzer.
Ja, aber natürlich jetzt nicht, ihr stürzt Merkel, lalala, so, sondern das wäre auch nicht vielleicht schlecht, aber nein, die grundsätzliche kritische Auseinandersetzung und ich glaube, das Ausmaß an gefühlter Freiheit von mir aus, also die Tatsache, dass wir beide jetzt so eine Sendung, wie wir sie jetzt hier machen, produzieren, und das hätten wir technisch gesehen nicht, aber auch vor 20 Jahren inhaltlich machen können,
ja,
einen Rundbrief machen können. Ja. Das wäre in der DDR nicht möglich gewesen in dem Rahmen. Das wäre verhindert worden. Da wärst du im Zweifelsfall unter Druck gesetzt worden, da wärst du verhaftet worden, verhört worden, warum du sowas machst, weil das schon im Prinzip als staatsgefährdend angesehen worden wäre, weil halt Kritik in irgendeiner Art und Weise nicht angedacht ist. Und ich glaube, dass wir da im Westen durchaus sehr viel Glück hatten bei allen Schwierigkeiten, denen es in der BRD gab und bei allen Schwierigkeiten, die wir in unserem Land haben. So ein gewisses Ausmaß an freiheitlicher Meinungsäußerung haben ja übrigens auch die Spinner, die gegen die Lügenpresse opponieren. Die dürfen das ja überall ins Internet zum Beispiel hineinschreiben, ihren Schwachsinn, den sie so verbreiten, und werden da nicht in Haft genommen. Solche Leute, wenn es denn nicht der Staatsräson gefallen hätte, wären in der DDR verschwunden. So, das muss man einfach ganz klar so sagen. Die wären verhaftet worden und dann wäre da Ruhe im Karton gewesen. Und da hätten die auch kein Problem damit gehabt, mehrere tausend Menschen zu verhaften, wenn es denen nicht gepasst hätte. Das sollte man nur nie vergessen. Vielleicht das, was wir lernen sollten oder was ich nochmal daraus mitnehme, ist dieses Maß an Freiheit auch wertzuschätzen und das durchaus auch zu verstehen, dass man das machen darf. Und sich auf Twitter jetzt wieder über uns beide von mir aus zu beschweren, die sagen, ah, alles Blümchenträume, ist doch alles scheiße in der BRD, wird doch alles kontrolliert. Das ist schon ein Maß an Freiheit, das die Leute haben, sich so
zu äußern. Ich darf hier sitzen und sagen, dass Erich einen kleinen Pillermann hatte.
Honecker meinst du jetzt?
Ja, selbstverständlich. Darf ich behaupten.
Das darfst du behaupten. Das war aber
politische Witze, weil das war durchaus.
Also politische Witze, das war ja auch mal so ganz amüsant, die Formulierung. Beim Bier gab es politische Witze. Auch ich beteiligte mich. Das war dann durchaus eine Formulierung, die so ein IM auch brachte. Ist aber auch ganz gut, dass er das tat, weil man wusste ja nie, ob da nicht doch noch Aufzeichnungsbänder mitgelaufen sind. Denn natürlich hat die Stasi, das MFS, hat natürlich auch die IMs überwacht, um zu gucken, ob die Angaben eines IMs glaubwürdig sind. Also es gibt durchaus so parallele Protokolle, wo der IM berichtet und daneben gibt es dann nochmal abgeheftet den Mitschnitt des Überwachungsbandes, was natürlich auch noch mitgelaufen ist, von dem aber der IM nichts wusste. Und dann konnte man sehr schön gucken, ob der IM dann glaubwürdig berichtet.
Ja, sicher, na klar. Der wusste ja im Zweifelsfall nicht, ob nicht auch irgendwo ein anderer sitzt. Ja, ein anderer IM auch. Sitzt, ne? Und der schreibt dann auf, hier, der Karl-Heinz, der hat gesagt, der Erich Honecker hätte einen kleinen Pimmel. Und dann haben die in dem sein Protokoll nachgeguckt und dann hätt's da nicht drin gestanden. Hier du, ja. Wie war das jetzt noch mit dem Erich seinen Penis?
Das sind dann so Situationen, wo dann zwei Führungsoffiziere den IMs gesprochen haben, wenn die mal wieder zwischendurch eingenordet wurden. Ist auch dokumentiert.
Scheiße. Oh mein
Gott. Und wenn du dann übrigens, spannenderweise, wenn du dann Probleme mal bekamst, was auch vorgekommen ist, auch das dokumentiert, war es dann aber natürlich so, dass das MFF gesagt hat, ja, das tut uns jetzt natürlich furchtbar leid, wir können da gar nicht helfen, was sie natürlich hätten machen können, also Richter beeinflussen, was auch immer, aber das würde ja die Tarnung auffliegen lassen. Das tut uns jetzt furchtbar leid, also die Strafe müssen sie jetzt, das Gerichtsurteil müssen sie leider akzeptieren, da können wir gar nichts für sie machen. Es ist ja nicht so, als ob du über ein gewisses finanzielles Maß, ne, so ein paar Mark, die du dann immer mal abrechnen konntest und mal 200-300 Mark Prämie, die die dann bekommen haben, darüber hinaus großartig Vorteile hättest bekommen können. Puh. Hatten die ja gar keinen Bock drauf.
Schwere Kost. Oh, und ich bin so unvorbereitet. Hätte ich das gewusst? Hätte ich das gewusst, dann hätte ich mich natürlich vorbereitet. Ja. Mhm. Scharfe Fragen gestellt.
Ich wollte das einfach nochmal berichten. Also das Thema wird ja sicherlich nochmal publizistisch aufbereitet von uns, aber ich wollte mal so die Eindrücke nochmal ein bisschen schildern.
15 Außen- oder 15 Dienststellen. Meine Güte. Und das ist ja nur das Zeug, was überlebt hat, ne?
Ja.
Also richtig. Ist ja genug geschreddert worden. Da sind wir Deutschen.
Auch sehr
gründlich. Der Deutsche ja gut drin, ja, im Schreddern.
Erstmal Sachen verschwinden lassen, genau.
Das hat sich ja bis in den Verfassungsschutz gerettet, dieser Bürosport deutscher Beamte. Und dann darf man ja auch nicht vergessen, das Zeug, was rausgetragen wurde. Da wurde ja auch was rausgetragen. Wo war das? Der Sturm auf die Stasi-Zentrale, war das?
Müssen wir mal gerade nachgucken.
Ja, gell? Haben wir alle nicht aufgepasst. Normannenstraße.
War in Leipzig?
In Ost-Berlin, ja. Hier, Sturm auf die Stasi-Zentrale in Normannenstraße 1990 am 15. Januar. Ach, meine Nase ist ein bisschen voll hier. Da haben die den mal ein bisschen auf links gedreht, den Bau. Da erinnere ich mich dran, weil ich habe damals schon Fernseher gehabt. Nach der Besetzung lenkte die DDR-Regierung unter Ministerpräsident Hans Modrow ein und löste das Ministerium für Staatssicherheit wie vom neuen Forum gefordert auf. Die Stasi gab es also noch eine Weile. Die Öffnung der Mauer hinweg. Ne?
Ja, es war ein Ministerium natürlich. Ne? Also das
war löst nicht, man mal nicht so eben auf.
Genau. Es war ein Staatsbetrieb, hätte ich jetzt.
Was? VEB Informationsverarbeitung.
Berlin, ja, bitte. Hier steht gerade, es sind bisher 39 Millionen Karteikarten und 111 Kilometer Akten
alles aufgefunden auf Papier. Worden. Gibt's da irgendein Ding der Digitalisierung? Weißt du das?
Wie möchtest du 111 Kilometer Akten in verschiedenen Papierformaten, zum Teil Karo-Papier, zum Teil Butterbrotspapier mit verschiedenen Farben, also das ist erstmal so vom Scannen her problematisch, und wie will man das auch sagen wir mal, so neu verschlagwortet digital ablegen. Also das ist eine unfassbare Arbeit.
Lass mal. Ja, du, ja. Also ich glaube nicht, dass es ein technisches Problem an sich ist. Es gibt tatsächlich auch wirklich ein viele Problem. Kleine. Es wird viele kleine technische Probleme geben, aber in diesem Jahrtausend hat sich in dem Bereich sehr viel getan. Gut. Das weiß ich so aus beruflicher Erfahrung heraus, was Digitalisierung von Bibliotheken oder von Zeitungsbänden und betrifft, hat sich da in den letzten 10, 20 Jahren extrem viel getan. Also ich denke, das wäre kein technisches Problem, man müsste natürlich viel Personal drauf werfen, aber ich glaube, das ist Quatsch. Man will die Daten ja gar nicht digitalisieren, das ist ja Unsinn. Das ist ja vollkommener Blödsinn. Das ist ja...
Das wird sicherlich.
Das wäre ja eine Fortschreibung dieser Geschichte. Das wäre ja im Wesentlichen ein drüber transportieren des Bruchs der Menschenrechte, die damals passiert sind, ins moderne Zeitalter. Das muss man ja.
Zeitalter.
Das muss ja isoliert bleiben. Das muss ja als, keine Ahnung, als Monument da stehen bleiben und fertig aus. Und irgendwann ist es verrottet im Zweifelsfall und dann ist es halt auch vorbei.
Ja. Ja. Spannend sind wirklich so Dinge dann nochmal wie die Akte von Helmut Kohl oder Gregor Gysi, die ja im Moment bewirkt haben, dass man ihre Akten nicht einsehen darf.
Ja, klar.
Das ist natürlich dann spannend, wenn diese Menschen verstorben sind.
Ja, also ich wünsche ihm wirklich ein ewig langes Leben und möge es ihm noch lange, lange gut gehen, obwohl es ihm leider nicht gut geht.
Du redest jetzt von Helmut Kohl, ne?
Ich rede von Helmut Kohl.
Ja, gut, ja.
Nee, wirklich. Also ich bin der letzte Mensch, der anderen Menschen Schlechtes wünscht. Nee, nicht der letzte, der vorletzte im Zweifelsfall. Es gibt immer noch bessere Menschen als mich, was das betrifft. Aber ich wäre dennoch sehr gespannt.
Was da drin steht. Ja, das glaube ich auch. Ja, das wäre auch.
Im Zweifelsfall einfach nur über die Anekdoten, über den dicken. Saumagenesser.
1,75 Millionen Fotografien werden im Moment noch aufbewahrt. Oh. Da haben wir übrigens keinen Zugriff drauf gehabt. Die waren nicht in den
Akten. Geil. Also, wobei, das wäre jetzt etwas, das würde ich ja dann vielleicht doch gerne mal digitalisiert sehen.
Ja, ist aber ist auch wieder klar, wenn da jemand mit einer Zielperson privat im Urlaub war.
Selbstverständlich. Klar.
Und hat dann wirklich Abzüge dieses Urlaubs auch nochmal ans MFS geschickt. Auch das ist in den Akten dokumentiert, aber die Fotografien sind da nicht in den Akten.
Urlaubsgrüße an die Stasi. So ein schöner Titel für eine Serie. Gibt es da eigentlich eine Serie zum Thema? Ich meine, angesichts der Verstrickungen, die es da gab, kann man da doch eine hervorragende Fernsehserie so bei
Netflix. Diese Deutschland 83 war doch irgendwie so, ne? Ich habe die ja leider nicht gesehen. Die soll ja sehr, sehr gut gewesen sein.
Nee, so ein Showrunner, wie sie heutzutage üblich sind bei Netflix und Amazon. So 50 Staffeln.
Ja.
Mit Til Schweiger.
Da reden wir gleich noch drüber. Das will ich gerade noch gesagt haben, 2800 Filme und Videos sowie 28.400 Tonbänder.
Ob da auch Pornos drunter sind? Das ist jetzt
wahrscheinlich.
Ein
unzulässiger. Also die Tatsache, dass die sexuellen Vorlieben von großem Interesse fürs MFS waren,
ja, klar.
Das ist Erpressungsmaterial natürlich, ne?
Eben.
Ich glaube da schon, dass man da einiges zufinden kann. Gut, ist ja wie bei Olympia, ne? Also beim IOC, ne? Zugeleitete Prostitution und solche Geschichten. Gab es ja auch schon bei anderen.
Aha. Echt? Kann ich mir nicht vorstellen.
Kannst du dir gar nicht vorstellen. Ne?
Stell dir mal vor, sowas wäre bei VW im Betriebsrat.
Oder noch schlimmer beim DFB oder so. Oder
FIFA. Undenkbar. Das sind doch alles integre
Ehrenamtler. Genau.
Wie kommt noch nicht.
Also das ist schon einfach unfassbar bedrückend, surreal, eindrucksvoll. Einfach diese Akten durchzugucken. Und da, also der Umstand, dass man in diesem Lesesaal ja auch kein Handy mit reinnehmen darf. Also du darfst natürlich auch nicht fotografieren oder solche Geschichten, sondern du bist da wirklich, ja, mit dir und den Unterlagen im Wesentlichen alleine und mit dem Kugelschreiber. Das ist auch nochmal echt spannend, weil auch das haben wir, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle verlernt, mit einem Berg Akten da zu sitzen und einfach zu lesen und handschriftlich, man könnte auch einen Laptop mit reinnehmen, aber dann zu dokumentieren, also zu lesen und zu dokumentieren und dann aber noch nicht mal in dem Moment unbedingt Google zur Verfügung zu haben, um mal schnell was nachzuschlagen, sondern wirklich, also wir haben so 10, 12 Stunden mindestens einfach Akten gelesen an zwei Tagen. Ist eine Erfahrung, die ich auch lange nicht mehr gemacht habe.
Die ist ja auch mal langweilig, gell? Ist ja schlimm.
Ja. Es hat aber auch einen guten halben Tag gedauert, um erstmal zu verstehen, was das ist, wie ist das strukturiert, wie liest man das denn überhaupt, was muss ich lesen, denn jede einzelne Seite in en Detail lesen hätten wir gar nicht geschafft in der Zeit.
Ja.
Dann warst du immer ein bisschen sauer, wenn dann irgendwann der Führungsoffizier gewechselt hat, weil offensichtlich haben die Schriften der Führungsoffiziere über die Zeit immer mehr abgenommen, die wurden immer schlechter. Also immer, wenn man sich gerade in eine Handschrift eingelesen hatte, wechselte der Führungsoffizier, man durfte wieder eine neue Handschrift erstmal wieder lernen zu lesen. Also das ist schon...
Ja, stimmt. Also ich bin ja gar nicht mehr gewöhnt.
Ja. Ist nix mit Areal.
Ach du Gott, ja.
Also in diesem leicht vergilbten Papier, was ja also von 79 bis 87, das sind so um die 30 Jahre alte Unterlagen. Das ist wirklich abgefahren. Das ist, man kann sich das nicht vorstellen. Was habe ich gesagt? 111 Kilometer Akten. 111 Kilometer Akten haben die da rumstehen insgesamt.
Alles handschriftlich.
Ja. Wow. Also gut, ein paar Sachen sind getippt. Ne? Also so Tonbandmitschnitte, die sind in der Regel getippt. Aber das auch wirklich in so Schreibmaschinengetippe von vor 30 Jahren. Wo dann auch mal die Lettern nach oben oder unten verrutschen. Mal schwach sind. Wenn das Band gewechselt werden muss. Das ist eine, wie so eine Zeitreise. Das ist schon fast nicht mehr für uns vorzustellen.
Ist die Sprache eine sehr andere?
Ja, insbesondere die Begrifflichkeiten und Abkürzungen. Du kriegst ein eigenes Lexikon mit Abkürzungen auf den Tisch.
Wie fies. Du das verstehst.
Ja, klar. Ja, das, EV, also für ein Ermittlungsverfahren, KA, kapitalistisches Ausland. Also da gibt es so viele Kurzbegriffe,
AL,
die man nicht nachvollziehen kann, die aber in der DDR natürlich völlig gebräuchlich waren.
Ja.
Wie so ein Bundeswehrsprecher halt, ne?
Ja, und ist natürlich dann vermutlich eine sehr förmliche, also eine sehr behördliche Sprache, oder? Oder Ist das eine übliche Sprache, die wir so aus den
70ern
und 80ern so kennen, wir Kind der 70er?
Ist ein bisschen Behördensprech, aber es liest sich sehr, sehr flüssig. Wenn man es denn dann lesen kann und die Begriffe einordnen kann, liest sich sehr flüssig. IM erhält Auftrag, Intensivierung, Verhältnis zu.
Also?
Nee.
Ach so.
In dem Fall nicht. Sondern einfach
nur. Hat man das jetzt gehört?
Mehr,
ja, hat man.
Mehr Infos. Wollten sie haben.
Ach so. Oh, meine Nase bringt mich um. Warum, was ist denn hier los?
Koksen. Also da würde dann jetzt stehen, Bettnerik steht im Verdacht, Kokain zu konsumieren.
Ich habe mir doch vorgenommen, für 2016 Finger von dem Zeug zu lassen.
Ja. Hat dies auch schon mehrfach in Internet-Radiosendungen erwähnt und zugegeben. Frage nach Ironie, Fragezeichen.
Was?
So, ja, so wäre ein Bericht.
Ach so.
Also so würde das erfasst werden.
Ich hab hier jemand anderes, der einen Bericht über uns geschrieben hat.
Ach.
Kurze Notiz des IM Brombeerfalter vom 2.1.2016 bei iTunes.
Ach.
Ich finde die Gespräche der beiden sehr unterhaltsam und die Stimmen ausgesprochen angenehm. Selten lache ich laut, habe aber ein konstantes Grinsen im Gesicht, wenn ich S.U.R., also Schall und Rauch, höre.
Tja. Ach. Das ist jetzt...
Brombeerfalter. Irgendwas zum verschissenen Henker klingelt da. Da ist ein Podcast dabei, wenn ich mich nicht ganz irre. Aber es gibt einen Podcast, der so heißt, verdammt. Ey, guck mal, cleveres Kerlchen. Zack, siehst du? Schon wieder Werbung für einen Podcast gemacht.
Ach, herrlich.
So klappt das mit dem Trollen. Also ich weiß, dass es einen Podcast namens Brombeerfalter gibt, habe ich im Hinterkopf. Ich merke mir so Dinge, aber mehr weiß ich jetzt nicht. Aber Brombeerfalter ist ja etwas, das kann man ja durchaus googeln. Googelt mal den Brombeerfalter. Keine Ahnung, vielleicht macht er auch gar keinen Podcast mehr. Oder sie. Ich weiß es gar nicht.
Oder es.
Es.
Es. Der hat auch Huxilla bewertet.
Nein.
Ja.
Huxilla wird noch bewertet? Ihr macht noch was?
Ja. Ja.
Komm, den konnte ich nicht liegen lassen.
Sehr schön, ja.
Toll, du Arsch.
Wir haben vielen Leuten das Fürchten gelernt noch im alten Jahr. Das war sehr witzig.
Ja, schöne Folge. Ich habe die tatsächlich früh morgens gehört. Und ich war kurz, ganz, ganz, ganz kurz versucht, mir die Geschichte, die du da so vorgelesen hast, mal zu schnappen.
Und einzulesen.
Und richtig einzulesen mit allem Dreck und Speck. Du hast sie ja verkürzt dargegeben.
Ja, da, finde ich gut. Wieder das finde ich eine sehr schöne Idee.
Ich habe die auch gefunden. War ja nicht so allzu schwer.
Ja.
Aber ich bin irgendwie noch nicht. Aber hier mit meiner Nase mache ich. Kann ich im Moment nicht ganz gruselig sprechen. Außer für Menschen mit.
Ich habe kürzlich wieder ein bisschen in 80 Tagen um die.
Alter. Ja, ich habe jetzt die letzte Zeit öfter mal wieder vorm Rechner gesessen, hatte hier das Mischpult an und dachte mir, les mal, ich habe auch schon was rausgesucht. Arthur Conan Doyle.
Conan.
Gott, wie peinlich. Conan. Doyle. Also hier Sherlock Holmes. Und habe da auch schon ein bisschen gewühlt. Also es ist ja echt ein Problem, was vorzulesen, was gemeinfrei ist, was mir dann aber auch Spaß macht vorzulesen, was mir gefällt. Also ich würde nichts vorlesen, was mich langweilt, weil dann würde ich nach dem zweiten Kapitel aufhören und hätte keine Lust mehr. Das ist schwierig, was zu finden. Aber
wobei ja Conan Doyle eigentlich die Geschichten da relativ kurz sind, wenn es denn dann nicht die Romane sind.
Ne? Ja, Gott sei Dank, weil ich habe ja nicht vor, 20 Stunden einzulesen. Mir reichen da ein paar Stunden. Ich muss ja wieder reinkommen.
Wir haben sehr schön die Neujahrsfolge von Sherlock in der BBC gesehen. Das war sehr geil.
Was soll ich jetzt dazu sagen? Alexander, ich kann dich nicht leiden.
Conan Doyle halt, ne?
Ja. Erwähnt. Ich bin dezent neidisch.
Weiß auf den Urlaub. Hast du mir gerade gesagt, dass du kein neidischer Mensch bist?
Ich hätte gerne den Sherlock geguckt. London ist mir doch wurscht, habe ich kein Geld für, da muss ich mich nicht glücklich, also nein. Aber den Sherlock hätte ich gerne geguckt. Ich weiß, man kann mit verhältnismäßig wenig Aufwand BBC hier gucken, wenn man ein bisschen weiß, was man tut und VPNs bedienen kann. Das ist mir ehrlich gesagt, aber ich bin zu alt für so einen Scheiß. Ey.
Du kannst die Folge aber jetzt auch schon bei iTunes
kaufen. Kann man sie kaufen?
Ja, ja.
3 €?
Leider nicht, aber du kaufst so einen Pass für die gesamte
Staffel. So ein Staffelpass.
Ja.
Was wollen die
denn? Ich glaube für 8,99 oder so.
Staffelpass für 8,99, da könnte ich sogar ich noch schwach werden.
Warte mal, ich guck mal gerade, aber das war irgendwie so, das war jetzt nicht günstig, aber vertretbar, fand ich, weil es halt ein Staffelpass ist.
Also, die verkaufen mir ja nur den Zugang dazu letztendlich, denn die BBC produziert das Zeug und all den Schmuh. Insofern, Sherlock, Staffel 4 ist das, oder?
Das müsste Staffel 4, wenn, sein. Oder du suchst nach The Abominable Bride.
Ah, Sherlock
so hieß nämlich dieser. Genau, machen wir Sherlock Bride.
Das ist eines dieser englischen Wörter, das ich abominable, was ich total lächerlich finde, was aber eigentlich ein ziemlich starkes Wort ist. Abomination ist das Verunstaltete, das Abartige. Ach Gott, ist doch egal, was es heißt. Christian. Düm, 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 düm. Aha, Preis, nur Staffel. Hallo, iTunes. Please tell me what it. Das darf ja wohl
nicht. Ja, wobei hier sind natürlich noch Interviews dabei. Creating the Abominable Bride. Also, Zusatzmaterial, sehe ich gerade.
Staffelpass 8,99. Aber für die 8,99 gibt es wirklich die ganze Staffel oder nur?
Nee, scheinbar.
Nur diese nur Folge hier. Plus Zusatzscheiß, gell?
Ja. Das ist natürlich dann auch
doof. Nee, das Zusatzzeug interessiert mich jetzt eher wenig. Ich will das ist so gemein.
Das ist echt nicht gut.
Ach Gott. Ja, na, macht ja nichts. Die Briten, sie haben es ja. Die haben ja die BBC, die Glücklichen. Wir haben ja nur die ARD und Til Schweiger. Wolltest du was
über
Til Schweiger
sagen? Ja, sage ich gleich noch was so.
Moderationsbrücken hier.
Komm. Ja, das ist großartig.
Die
BBC ja auch durchaus Mist produziert, muss man ja auch mal sagen. Die machen ja auch nicht nur Sachen, die
ja klar, glänzen. Aber nur das Geile kommt hier nach Deutschland. Ja, Doctor Who, ne, Sherlock. Und was haben wir noch? Dr. Wusch. Nee, es gibt dann noch ein paar geile Serien. Mir fallen nur gerade die Namen nicht ein.
Ja, es gibt schon auch gutes Zeug, da muss man ganz klar so sagen, aber.
Torchwood.
ja, ich fand, also wir müssen jetzt der Til Schweiger.
Was ist eigentlich mit Til Schweiger?
Was ist eigentlich mit
Alexander,
was mit dem ist?
Alexander, was ist eigentlich mit Til Schweiger los? Was
ich muss aufpassen, da? Dass ich hier nichts Justiziables von
so kenne ich den gar nicht. Moment mal.
Du kennst.
So.
Fump. So. Ich muss das jetzt mal zitieren. Also ich habe den nicht gesehen. Ich habe den ersten Til Schweiger Tatort gesehen. Ja, weil es ein Hamburg-Tatort ist und ich gedacht habe, ich komme aus Münster. Ah. Da habe ich immer mit großer Freude den Münster-Tatort geschaut. Jetzt bin ich in Hamburg. Dann gucke ich mir mit großer Freude den Hamburg-Tatort an, auch wenn der mit Til Schweiger ist.
Jo, kann er ja auch nichts für.
Habe ich bereut, mir den angeguckt zu haben.
Also kurz zwischendran, ich gucke fast nie Tatort.
Ja.
Und habe auch noch keinen mit Schweiger geguckt.
Ich fand das auch einfach schlecht. Jetzt mag ich Til Schweiger als Schauspieler generell nicht so gerne. Ich finde den eher unsympathisch. Und ich muss auch sagen, nachdem ich ihn am Hamburger Hauptbahnhof kürzlich mal wir am gleichen Gleis gestanden habe und ich auch noch festgestellt habe, wie klein dieser Mensch tatsächlich ist.
Oh Gott.
Ja, das ist aber schon.
Alexander.
Ich weiß da auch, wo ein bisschen seine Minderwertigkeit komplett
herkommt. Niemand macht sich selbst. Also wirklich.
Wie bitte?
Niemand macht sich selbst. Da kann der ja nichts für.
Nee, nee. Aber ich glaube, er legt auch sehr viel Wert darauf, nicht so zu wirken in der Öffentlichkeit.
Stimmt. Ich habe keine Ahnung, wie groß oder kurz der ist. Ist der echt kurz?
Der ist, wie groß bist du?
Ein Meter. Also auf dem Pass steht 1,76, aber ich bin bestenfalls noch 1,74 oder sowas.
Gut, dann ist er ungefähr 4 Zentimeter größer als du.
So, nur, können wir nochmal einen kurz kannst. Zurückspulen. Du unterstellst jemand mit 1,78 Meter, hätte Minderwertigkeitskomplexe wegen seiner Größe. Mit
der 74 ist eine ganz andere Geschichte. Und ich, du bist ja auch 1,74 Meter breit und zwar nur wegen Muskeln.
Prost, Alex. Prost. Alex. Ja, ich wollte Alex.
So, also sagen wir mal so, ich habe eine gewisse Abneigung gegen Til Schweiger, die ich gar nicht wirklich so richtig äußern kann. Und dann gab es also jetzt auf seiner Facebook-Seite, auf der ich mich jetzt gerade befinde, ein Posting nach dem letzten Tatort, der jetzt nicht wirklich gut rezipiert worden ist, so im Großen und Ganzen. Das muss man mal so sagen. Es ging wohl um ein Geiseldrama, mehr weiß ich gar nicht. Aber viel interessanter auch tatsächlich, und ich glaube auch für den Inhalt dieser Episode gar nicht relevant, ist das, was Til Schweiger aus seiner Facebook-Seite schreibt. Und zwar um 0.27 Uhr am 4. Januar. Und er spricht dort einen Herrn Christian Alward an. Ich mache mir jetzt auch mal wirklich die Mühe zu recherchieren, ob das wirklich der Regisseur ist, was ich glaube. Aber wir machen ja hier Qualitätsjournalismus, deswegen gucken wir jetzt auch mal gerade nach. Christian Alward ist ein deutscher Regisseur und wir gehen jetzt auch noch mal gerade in die IMDb hinein, aber ich vermute, nein, das ist der Regisseur dieses Tatortes.
Regisseur.
Ich kann das Wort immer noch nicht aussprechen.
Regisseur.
So, und Til Schweiger schreibt auf seiner Homepage, und ich zitiere hier an dieser Stelle Til Schweiger, und ihr müsst euch die leicht quäkige Stimme von Til Schweiger dazu denken. Christian Alward, Bindestrich, was hast du gemacht? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ich sage, Leerschritt, Komma, ich erwähne das an der Stelle absichtlich, Leerschritt, Komma. Du hast ein Stück deutsche Fernsehgeschichte geschaffen. Ein Ausrufezeichen. Kompromisslos, atemlos, viril, fantastisch für das schmale Geld. 4 Punkte. Andere verschwenden das Budget für 2 moppelige Kommissare, die eine Currywurst verspeisen.
Hey.
Oder ein Bier vor einem bayerischen Imbiss zocken. 3 Punkte. Du bringst nonstop Action in diese 90 Minuten, in denen sonst meist dummes Zeug gelabert wird. Klammer auf, Frau Meuer hatte ihr Mann Feinde, Fragezeichen, Klammer zu. 4 okay. Punkte. Ich, Til Schweiger, feier dich jetzt mal richtig derbe ab. 3 Ausrufezeichen. Weil, 4 Punkte. Ich als Filmemacher, / Schauspieler, / Produzent, / Writer, / Cutter, / Composer, 4 Punkte. Viel mehr Ahnung, 4 Punkte. Ich habe viel mit 4i, 2e, mehr Ahnung von der Craft, Klammer auf, Materie, Klammer zu, 4 Punkte. Kunst in Großbuchstaben, 4 Punkte, als die meisten von diesen Trollen, die darüber schreiben, 4 Ausrufezeichen, 4 Punkte. Wenn Sie ehrlich wären, würden Sie zugeben, dass du was Außergewöhnliches geschaffen hast. 2 Ausrufezeichen. Das kriegen Sie aber nicht hin, weil Sie schwach und klein sind. 1 Ausrufezeichen. Deswegen sage ich jetzt, einer, der es besser weiß, weil ich vom Fach bin, Doppelpunkt, mit allen Schwächen, AE, E sind so schnell gefunden auf dem Handy, die dieser Tatort hatte, Absatzkomma, ist er der bahnbrechendste seiner Art. 3 Ausrufezeichen. Ich bin unendlich stolz auf dich und was wir gemeinsam erreicht haben. 2 Ausrufezeichen. Du bist der Größte. 4 Ausrufezeichen. Deine Arbeit ist unglaublich stark. 4 Ausrufezeichen. Ich bin mega, 3 Es, stolz auf dich. 3 Ausrufezeichen. PS-Doppelpunkt. Deutschland bleibt das Land der Neider. 4 Punkte. Und am Rande bemerkt, 3 Punkte. Der vierte Teil ist nicht Großbuchstaben, wegen mir nicht ausgestrahlt worden, sondern wegen dem NDR. 2 Punkte, 5 Ausrufezeichen.
Wegen des NDR, verdammtes.
So, daraufhin,
das wäre mir echt,
also das habe ich einfach mal, Typen da. Da merkt man also, was für ein entspannter,
oh Gott,
Mensch Til Schweiger ist. Man könnte jetzt, es gibt Stimmen, die behaupten, ich würde das niemals tun. Es gibt Stimmen, die behaupten, die sagen, ist halt scheiße, wenn man besoffen was bei Facebook reinstellt. Würde ich nie sagen. Ich würde das nie sagen.
Nee, dafür ist die Rechtschreibung noch recht gut.
So, es gibt ja auch Spracherkennung. So, jetzt.
Autokorrektur ist ein Astloch.
Gibt es gibt's ja den Lorenz Meyer, unseren Guru.
Ja, kenne ich.
Der hat sich dieses Themas ja angenommen. Ich muss es nur gerade mal finden.
Ach du Gott.
Und hat also auch nochmal ganz klar, ich gehe mal vielleicht bei mir, weil ich habe den Inhalt geteilt, dann finde ich das vielleicht noch etwas schneller. Der hat also dann nochmal auch sich intensiv mit Til Schweiger und dieser ganzen Angelegenheit beschäftigt. Und ich möchte auch gerne hier nochmal das verlesen, sage ich mal, was der Herr Meyer an der Stelle, halt, Moment, jetzt hat er das mir hier. Ich möchte nicht das Foto sehen, sondern, naja, ist egal. Denn er schreibt, Til Schweiger, was hast du gemacht? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Oh, nee. Ich sage, Leerschritt, Komma, du hast ein Stück deutsche Fremdscham-Geschichte auf Facebook geschaffen. 3 Ausrufezeichen. Kompromisslos peinlich, von sich selbst und dem Zeug von der Tanke, Klammer zu, besoffene Wutanfälle eines pickligen Pubertierenden, der mit dem Edding die Schulklos verziert. Fantastisch für das schmale Geld. Andere verschwenden das Budget für Deutschkurse an der Volkshochschule oder einen Ghostwriter, der ihre Verbalkotzen mit Goldspray und Klarlack aufhübscht. Du bringst nonstop Action in Facebook-Posts, in denen meist sonst dummes Zeug gelabert wird. Zum Beispiel Filmbesprechungen. Ich, Lorenz Meyer, feiere dich jetzt hier mal richtig derbe ab. 3 Ausrufezeichen. Weil, 4 Punkte, ich als charismatischer Guru, Teetrinker, Klammer auf, ohne Zucker, Klammer zu, und Womanizer, dem schon zig Frauen aus Nigeria ihre Mailadresse verraten haben, ich habe viel mehr Ahnung von der Craft, Klammer auf, was auch immer damit gemeint ist, Klammer zu, 4 Punkte, Kunst großgeschrieben, 4 Punkte, als die meisten von diesen Leuten, die nur schreiben, wenn sie wieder nüchtern sind. 4 Ausrufezeichen, 4 Punkte. Wenn Sie ehrlich wären, würden Sie zugeben, dass du was Außergewöhnliches geschaffen hast. 2 Ausrufezeichen. Du bist der Ausrufezeichen Kinski unserer Zeit. 2 Ausrufezeichen. Du hast dafür gesorgt, dass Satzzeichen Tourette eine amtlich anerkannte Krankheit wurde. 3 Ausrufezeichen. Du kriegst Rechtschrei in Klammern B, also Rechtschreib, Orgasmen für die anderen den ganzen Duden fressen müssten. 3 Ausrufezeichen. Das kriegen sie aber nicht hin, weil sie schwach und klein sind. Deswegen sage ich, als einer, der es besser weiß, weil ich vom Fach bin, Klammer auf, Jugendpsychiatrie, Klammer zu, mit allen Schwächen, die deine Posts haben, bist du der bahnbrechendste, ach was, der bahnerbrechendste deiner Art. 3 Ausrufezeichen. Ich bin unendlich stolz auf dich. 2 Ausrufezeichen. Du bist der Größte, 1,78 Meter, 4 Ausrufezeichen. Deine Social-Media-Tobsuchtsanfälle sind unglaublich halbstark, 4 Ausrufezeichen. Ich bin mega stolz auf dich, 4 Ausrufezeichen. PS, Deutschland bleibt das Land der Neider. Und am Rande bemerkt, der vierte Teil ist nicht wegen mir nicht ausgestrahlt worden, sondern wegen dem NDR, Klammer auf, Sachbearbeiter Herr Dativ.
Wenigstens am Ende wurde es witzig. Oh, ist das nicht zu viel Beschäftigung mit so einem Mann? Also,
ach, ich fand das jetzt einfach mal witzig, weil was man ja an der Stelle auch einfach mal sagt, das ist, dass Herr
Schweiger.
Albert. Ja, Schweiger einfach auch offensichtlich überhaupt nicht kritikfähig ist, ne? Also der muss auch irgendwo so auf seiner eigenen kleinen Wolke schweben.
Ja.
Lass und man muss einfach auch mal, was mich daran auch immer wieder stört, ist die Tatsache, wir haben gerade über Sherlock gesprochen, haben wir so ein bisschen abgefeiert. Das machen die halt alles immer unter 1 Million Euro. Und jeder verschissene Tatort in Deutschland kostet halt schon mal 1,5 Millionen.
Glaube ich nicht.
Ist aber so.
Was kriegt denn allein der Cumberbatch kriegt doch 1 Million pro Folge, oder?
Offensichtlich nicht.
Echt?
Ja. Und da muss man sich dann schon auch fragen, soll das so sein?
Ich bin auch am Suchen. Ich höre dich tippen. Hör auf.
Ja, ja.
So ein Cumberbatch macht sowas doch nicht unter 1 Million. Immer.
Naja, es ist halt britisches Fernsehen, ne?
Ja, gut. Ich meine, die haben natürlich im Zweifelsfall finde ich hier nichts. Ist ja auch egal jetzt.
Also ich hab's mal recherchiert und es ist tatsächlich so, dass die so um die 800 bis 900.000 Euro liegen, umgerechnet, und der Tatort wird in Deutschland in der Regel mit 1,5 Millionen pro Episode veranschlagt.
Und da haben wir keinen Cumberbatch verschickt.
Also und da haben wir noch nicht mal einen Cumberbatch.
Sondern
wir haben ja nicht nur den Cumberbatch, sondern wir haben auch noch mal einen Freeman in der Serie, ne? Das darf man ja auch mal nicht
vergessen. Ja, und den Hobbit.
Ja, den meine ich ja.
Ja, sag ich ja. Hobbit. Also, hier läuft was schief.
Ja, ich weiß gar nicht, ob da was schief läuft. Ich glaube einfach, dass die
nein.
Ich will noch nicht mal sagen, dass wir schlechte.
Nein.
Hier, The Guardian the first
of the. Nein. Es gibt in Deutschland gute Serien.
Ja.
Es gibt sie. Man darf vielleicht nicht unbedingt den Tatort gucken, sondern man sollte so Dinge gucken wie den Tatort Reiniger.
Zum Beispiel.
Man sollte so Dinge gucken wie, wobei das dann wiederum langsam aber sicher, also über den Tatort Reiniger braucht man nicht diskutieren. Das ist meines Erachtens das Beste, was deutsches Fernsehen. Haben wir darüber das letzte Mal nicht schon geredet?
Das kann sein.
Deutsches Fernsehen seit 1990 oder sonst irgendwann rausgebracht hat. Was aber auch nicht schlecht ist, ist Mord mit Aussicht. Ja, das ist auch mit Bjarne Mädel.
Ja, auch eine sehr, 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 sehr schöne Serie.
Und also wir dürfen uns da jetzt, also da, man muss sich da nicht verstecken, aber natürlich sowas wie Sherlock kriegen wir hier nicht auf die Reihe. Ja.
Und das weiß ich eben nicht. Ich glaube einfach, dass da das Problem nicht ist, dass wir das nicht auf die Reihe kriegen würden. Denn ich glaube durchaus, dass wir tatsächlich, vielleicht macht der Herr Alwart auch ein sehr, sehr guter Regisseur sein, das will ich gar nicht abstreiten. Ich glaube einfach, dass wir in Deutschland nicht bereit sind, gerade bei den öffentlich-rechtlichen Sendern, denn die können das eigentlich nur auf so einem hohen Niveau, Risiken einzugehen. Und wenn man, also ich bin großer Fan der Sherlock-Neuauflage auf der BBC, wenn man denn dann mal mitverfolgt hat, wie kritisch in Großbritannien mit dieser Serie auch umgegangen ist, zu einem Zeitpunkt, wo Cumberbatch und auch Freeman jetzt noch nicht sowieso die Hollywood-Stars waren, die alle total gut fanden. Und der Dr. Who-Macher sagt, pass mal auf, ich drehe jetzt mal Sherlock in der modernen Zeit mit Handys und so. Da hat Großbritannien schon gesagt, sag mal.
Hast du sie noch alle?
Das kann ja nur so scheiße sein. Und da hätte sicherlich sowas wie die ARD oder das ZDF vielleicht gesagt, naja, das ist, glaube ich, ein bisschen nicht für unsere Zielgruppe. So, verschissen, Sherlock hat halt 8 Millionen Zuschauer gehabt.
Ja, klar.
So, und hat die ungefähr bis heute auch bei jeder Episode.
Ist nicht wirklich viel?
Für Großbritannien, da wohnen ja nicht so viele Leute.
Ja.
Also 8 Millionen ist schon Einwohner.
Das macht Helene Fischer in den ersten 2 Minuten.
Ja, das liegt an der Alterspyramide, ne? So.
Alexander, ich habe hier einen kleinen Notfall. Ich muss mal.
Ich habe ja gelesen.
Wir haben hier einen Heizungsausfall.
Ja.
Muss ich mich kurz drum kümmern, damit es hier keinen Eiszapfen gibt im tieften, tiefen Winter.
Vor allem friert er sonst der Kram kaputt.
Ja, also hier ist wirklich kein Winter. Wir haben hier immer noch 5, 6, 7 Grad.
Und kein, ach so, okay.
Kein hier Schnee ist kalt. Und Quatsch. Nee, hier ist nicht kalt. Trotzdem, ausgefallene Heizung ist doof.
Machen wir kurz Pause?
Ja, genau. Machen wir kurz Pause. Es gibt ein bisschen Musik hier für die geneigten Hörerinnen und Hörer. Wir hören uns dann mal gleich wieder.
Und binden dann die Folge ab.
Gut, mach's gut. Bis gleich.
Jo, bis gleich.
Tschö.
Koblenz, ich kann Sie hören.
So.
Wieder am Laufen?
Ja, Ja, ich habe aufgrund eines riechenden Ofens, der wurde heute gereinigt mit unter anderem WD-40, ein bisschen die Fenster geöffnet und habe vergessen, die wieder zuzumachen, was dann die Bude ein bisschen ausgekühlt hat und für entsprechend Applaus gesorgt hat in der Familie. Weil so ein Bruchsteinhaus, das kühlt dann, wenn man Pech hat, echt schnell aus, wenn man dann die Fenster aufmacht.
Und dann ist es erstmal auch kalt.
Ja, und deshalb ist da jetzt unten mal so das die Hölle los im Ofen. Da habe ich jetzt mal ein bisschen Holz draufgeworfen. Dann kümmert das wieder. So, ich mache mal einen Marker. Wo waren wir eigentlich? Du kannst das, ich kann das nicht. Och, ist auch wurscht.
Wir waren bei Sherlock und wir waren bei Neuverfilmung und dass sich das die öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland wahrscheinlich nicht getraut haben. Wen übrigens interessiert, was Alex und ich in London erlebt haben und was den Herrn Bednarik so eifersüchtig gemacht hat, der kann das demnächst hören im Urlaubspodcast bei dem Sebastian Mücke.
Ah.
Da sind wir nämlich morgen zu Gast und lassen nochmal ein bisschen London Revue passieren, weil wir ja verschiedenste Filmsets sozusagen oder Filmlocations ja aufgesucht haben in London, verschiedener berühmter Detektive. Das war sehr lustig, da haben wir sehr viel Spaß gehabt. Da reden wir dann im Urlaubspodcast ein bisschen drüber.
Urlaub.
Was musste mal sein.
Ja, ausgerechnet in London. Ich meine.
Wieso?
Ist ein billiges Pflaster, oder?
Das ist so ziemlich die verschissenste, teuerste Stadt, die ich kenne. aber ich.
Du hast es ja.
Ja, die Millionen an Flatter und Patreon, da muss ich auch steuerlich irgendwo mal raushauen, ne? Da erwähne ich London wieder in einem meiner super erfolgreichen Bücher und zack, kann ich die ganze Reise von der Steuer absetzen.
Ah, clever.
Ja, leider ist das nicht so.
Mist.
Ja.
Jetzt habe ich meinen eigenen Faden verloren. Ja, deutsche Serien. Ja, ich bin mit dem Thema noch nicht so ganz durch.
Okay, kommen wir nochmal auf deutsche Serien
zu sprechen. Ja, es gibt ja ganz fürchtlich viel, was sich da tut, was man ja so gar nicht mitbekommt. Also und wenn es nur der Bergdoktor ist, also nur. Ja, das heißt nur. Da tut sich ja ganz vieles, was sehr viel gehört und geguckt wird, nicht gehört. Ja, da kommt wieder der Podcast daraus, was man so nicht mitbekommt. Und das ist dann vermutlich gar nicht mal so schlecht, denn vieles hat wirklich Millionen Publikum, was man da so nicht mitbekommt. Aber bei mir kommt da eher wenig an, bis auf diese zwei Serien, die ich eben erwähnt habe.
Ja.
Ich glaube, da ist viel mehr, als wir beide uns vorstellen können. Zwischen Himmel und Erde gibt es viel mehr Serien als,
Also Deutschland 83 zum Beispiel ist eine Serie, die muss ich mir angucken. Definitiv. Egal, wie ich da nochmal dran komme. Was mich sehr beeindruckt hat, ist, dass die in Großbritannien auch gelaufen ist. Das fand ich sehr interessant. Für eine deutsche Serie, ich weiß ja auch, dass sie in die Vereinigten Staaten verkauft worden ist. Das finde ich schon sehr verrückt, dass eine RTL-Produktion offensichtlich so gut ist, dass der amerikanische Markt daran Interesse hat. Spricht ja dafür, dass die Serie so schlecht nicht sein kann. Dann gibt es eine Serie, jetzt gerade auch aktuell nochmal vor dem Besuch bei der Stasi-Behörde. Ah Gott, wie heißt die denn? Da geht es auch um eine Stasi-Familie. Also da ist dann ein Bruder ist Weißensee heißt die Serie, genau. Der eine Bruder ist ein Mitarbeiter vom MFS, soll eine exzellente Serie sein, die das erste produziert hat, die auch an mir vorbeigelaufen ist. Das ist natürlich jetzt anders als der Tatortreiniger, der eher, sagen wir mal, das Humoreske begleitet, natürlich auch etwas, das durchaus anstrengend.
Bitte ernst.
Ist, ne, so. Aber die soll halt sehr gut sein. Das sind jetzt so zwei Beispiele nochmal. Und was ich ja immer wieder auch sage, ist, dass der Podcast zum Thema DDR, dessen Name mir jetzt auch nicht einfällt. Ich weiß, was ist denn heute los mit mir?
Staatsbürgerkunde
halte ich auch nach wie vor für einen ganz, ganz wichtigen Podcast, weil er so einen sehr persönlichen Blick nochmal auf die andere Seite dann der DDR wirft. Und ich finde das nach wie vor ein ganz wichtiges Thema, weil ich bei Staatsbürgerkunde auch nie das Gefühl habe, dass es da um sowas wie Ostalgie oder sowas geht, sondern nicht. Um eine sehr persönliche natürlich, sehr subjektive, aber doch auch eine durchaus kritische Auseinandersetzung mit dem Unrechtsstaat DDR. Und ich sage das sehr bewusst, Unrechtsstaat DDR. Und das sind, eigentlich ist Staatsbürgerkunde für mich, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, eher so ein Kandidat, wo man sagt, wenn es denn sowas wie ein Grimme Online Award gibt, dann müsste so ein Projekt den bekommen, weil das einfach historisch relevant ist, ein ganz wichtiges Projekt ist und einfach sehr gut gemacht ist. Ja. Aber sowas interessiert halt dann ja auch keinen. Was ich dann sehr bedauerlich. Nein, keinen natürlich nicht, um Gottes Willen. Natürlich.
Nee, es hat aber nicht, es hat nicht die Aufmerksamkeit,
also,
die bei Grimme Martin da an der Stelle
gebühren würde. So würde ich das sagen. Ja. So, ne? Also natürlich hören wir das alle und finden das alle super und der Martin macht einfach eine ganz großartige Arbeit und ja, also das ist ein Thema, da komme ich immer wieder dahin, dass ich einfach auch, ich hatte Geschichte als Leistungskurs Geschichte wichtig finde. Das heißt, die Aufbereitung von Geschichte im Fernsehen ist gut, im Podcast ist es gut. Aber wir sind immer noch nicht weiter und sagen immer noch, jetzt gucken einfach sehr viele Menschen sich den Bergdoktor an. Ja, ist so. Klar ist das ein Teil deutscher Kultur, sowas sich anzugucken. Es gucken auch unglaublich viele Menschen sich das Traumschiff an.
Eben. Und ich glaube,
ist ja auch in Ordnung.
Die sind in sich auch gar nicht schlechter als so ein Sherlock. Es ist halt nur, ich weiß nicht, ob es ein anderes Publikum ist.
Also wenn ich ja zu Hause bei meinen Eltern bin, dann ist das in der Regel schon auch so, jetzt also war es über Weihnachten wieder so, dass man dazu tendiert, eher in die Verlegenheit kommt, sowas zu gucken. Was haben wir dieses Jahr Weihnachten gemacht? Ich habe einfach mal meinen Apple TV mitgenommen, weil ich damit die Möglichkeit hatte, einfach ohne großen Aufwand irgendwelche gestreamten Inhalte von iPad oder iPhone bei meinen Eltern auf den Fernseher zu schmeißen. Und danach saßen wir so beim Essen und dann hatte ich mit meinem Bruder zusammen die Idee, ob man sich nicht mal Underworld anguckt. Ich weiß nicht, ob du Underworld kennst.
Irgendwas mit Vampiren und irgendwas
anderes. Werwölfen.
Genau.
Werwölfen war das. So, jetzt nicht die großartigsten Filme der Welt, aber schöne Gothic Vampir und Werwölfe.
Ah, Gothic.
So, und dann meine Mutter sagte, ist das was? Dann habe ich gesagt, naja, da kommen ordentlich Monster vor. Und ein bisschen Liebesgeschichte und so. Und für meinen Dad war relevant, auch ein bisschen Action ist okay. Und dann haben wir also uns diese Underworld-Filme, die natürlich schon längst auf RTL 2, ProSieben oder sonst wo auch im Fernsehen gelaufen sind. Aber das wäre so, das ist ein englischer Titel, das gucken meine Eltern schon mal nicht, weil der Titel schon abschreckend ist. Und wir haben im Original 3 Teile Underworld geguckt und meine Eltern waren völlig fasziniert mit Andi 80 von diesem Film. Also das haben die sind da völlig mitgegangen und fanden das total super. Also da ist auch mal die Frage,
ist da eine Schwelle?
Der Hürde, sich was anzugucken. Ja. Also genau, das war jetzt eine technische Hürde, weil wir jetzt einfach per Streaming uns angeguckt haben. Ja. Aber auch so die Idee, ein englischer Titel schreckt meine Eltern per se schon erstmal davon ab, sich das anzugucken. Was halt bedauerlich ist. Aber
hätte es in den 80ern nicht gegeben. Da wurde alles eingedeutscht.
Ja, Vampir, Werwolf, Krieg. Hätte das gerade. Teil 1, Teil 2 und Teil 3. Vampir, genau. Werwolf, Krieg, der Aufstand.
Ja, ja, was wir heute so nicht mehr machen würden. Oh. Im Wesentlichen, weil die schönes Beispiel, die Tage habe ich 2 Folgen hart aber herzlich geguckt, weil ich habe Urlaub und habe gut gegessen und habe mich dann bitte.
Das ist mein Chef, Jonathan Hart.
Ja, genau, der Max. Der Max, der das Intro redet und ja. Man hat's halt, ich weiß gar nicht, wie heißt das im Original, weiß ich überhaupt nicht.
Oh. Ich wusste es mal, heißt sehr ungewöhnlich im Original.
Ja, ich bin auch gerade auf der Suche, ist sehr schlimm mit uns hier, die ganze Zeit nur im Internet.
Am Internet.
Immer dieses Internet hat. Jojo.
Heart to heart.
Heart to heart?
Allerdings mit ohne
E. Mit hart. Ja, genau. Aber dann auch mit T.
Ja, ja, hart. Hart.
Hart zu hart.
Genau.
Könnte ein deutscher Titel sein. ach du meine Güte, die heißen ja wirklich. Du hast Secrets of the Heart. Die heißen ja fast alle irgendwas mit hart. Immer.
Das war ja bei Knight Rider auch so, ne?
Ist ja schlimm.
Im Original.
Was?
Die Titel.
So fürchterlich?
Ja, die hießen dann immer was mit Neid.
Ach so, ah. Das ist ja auch scheiße.
Das war großartig.
Ah, herrlich.
Und Knight Rider ist super.
Hart, aber herzlich. Ja, ich habe mir 2 Folgen davon oder 1,5 davon angetan und war auch relativ angetan, aber das ist dann wahrscheinlich auch wieder...
Das ist Nostalgie.
Das ist Nostalgie, das heißt. Nicht Ostalgie. Nostalgie.
Ich glaube, so wie ich jetzt Knight Rider immer noch mal wieder gerne auf DVD.
Das hatten oder, wir ja, das hatten wir doch schon mal.
Oder jetzt gerade auch aktuell wieder, weil wir so ein bisschen im Sherlock-Flash sind, gerade wieder die Sherlock-Holmes-Serie mit Jeremy Brett. Sherlock Holmes.
Ist das der Kokser?
Naja, das ist der am werkgetreuesten an Sir Arthur Conan Doyle ist. Ja. Und damit ist er auch der Kokser und Morphinist.
Ja, okay.
7%ige Kokainlösung.
Nicht 6,5, sondern 7.
Die übrigens sehr, sehr dicht dran ist. Ich habe mir jetzt gerade für 4 € mal auf dem Kindle das Gesamtwerk von Sherlock Holmes, ich habe es auf Englisch sowieso schon, aber auch nochmal auf Deutsch, weil es dann doch nochmal ein bisschen angenehmer zu lesen ist, weil es ja ein bisschen antiquiertes Englisch ist. Und lese jetzt so parallel, wenn wir die Jeremy Brett-Folgen lesen, die Kurzgeschichten passend dazu, die nicht so lang sind. Und die sind schon extrem werkgetreu gemacht, diese Jeremy Brett-Serie. Also wer einen sehr werkgetreuen Sherlock Holmes sehen möchte, kommt an der ITV-Serie Sherlock Holmes nicht dran vorbei.
Wo gibt's das? Ganz heutzutage muss man ja, ne? Who streams it?
Ich habe das große Glück, dass mir das jemand die Gesamtausgabe auf DVD geschenkt hat.
Ah, schon.
Wobei die nicht mehr so teuer ist tatsächlich. Also in Anführungsstrichen. Also das sind 2x6, 12 oder 13 DVDs tatsächlich. Mhm. Ich gucke mal gerade die Gesamtausgabe Sherlock Holmes. Ich sollte jetzt nach Jeremy Brett, weil jetzt natürlich alles mit...
Bei Amazon gibt es es schon mal nicht.
Doch, muss es.
Also ja, aber nicht für Amazon Prime.
Ach so. Es gibt die komplette Serie, 12 DVDs sind für 27 € bei Amazon.
Ja, für zum Kaufen.
Ja, Streaming ist halt, glaube ich, an der Stelle bei so einer alten Serie schwierig. Ich weiß nicht, ob es die bei iTunes gibt. Mal gucken. Nee.
Netflix natürlich auch nicht. Brauchen wir gar nicht gucken.
Was sehr schade ist, weil das eine extrem gute... Ich gucke mal gerade, ob man bei YouTube zumindest mal so einen Trailer oder so davon kriegt. Weil 27 € für sehr, sehr viele Folgen ist ein guter Deal. Tatsächlich. Ich glaube, es sind mal 4 Folgen pro DVD. Das sind so 40 oder 50 Episoden tatsächlich, die man dann auch kriegt. Also die haben fast... das gesamte Werk verfilmt von Conan Doyle. Full Episodes, 83 bis 84. Ist das tatsächlich so? Zumindest auf Englisch? Ja. Also es gibt auf YouTube durchaus Kanäle. Granada TV war es übrigens.
Wenn
die einige Folgen hier in kompletter Länge auch haben. Da kann man zumindest mal reingucken bei YouTube dann und gucken, ob einem das gefällt. Die war sehr groß. Die war sehr, sehr groß gemacht, die Serie. Mit sehr viel Produktionsaufwand für die damalige Zeit. 83, 84.
Elementary?
Elementary. Habe ich ein paar Folgen von gesehen. Fand ich gut. Nicht gut genug, als dass ich mich ausführlich meiner Zeit sozusagen dafür opfern wollte, wobei ich von Herrn Rudloff, den ich ja sehr schätze, weiß, dass das wahrscheinlich ein Fehler meinerseits ist, dass ich sie nicht weitergeguckt habe.
Ja,
insofern ist das auf meiner To-Do-Liste.
Kann ich bestätigen, mach dich einfach davon frei. Also schmeiß mal das Sherlock weg.
Nee, die ist gut. Ich habe 4, 5 Folgen tatsächlich auch gesehen davon und fand die nicht schlecht.
Ja, schmeiß mal den Gedanken weg, dass das unbedingt ein Sherlock sein muss.
Ja, ich mag halt Sherlock sehr.
Ja,
ich mag die Figur des Holmes. Das ist einfach. Wobei ich bin ja auch wahrscheinlich einer der wenigen, der auch mit dem Guy Ritchie Sherlock Holmes gut leben kann. Mag aber auch daran liegen, dass ich Robert Downey Jr. sehr verehre. Und da auch da beide Filme, die bisher erschienen sind, eigentlich gut fand. Ist so. Da lasse ich mich auch gerne für prügeln. Da weiß ich, dass viele das ganz schrecklich fanden. Ich fand die gut.
Stopp. Ich habe keine Ahnung. Guy Ritchie?
Guy Ritchie, der ehemalige Ehemann von Madonna,
ja,
hat auch inzwischen zwei Teile Sherlock Holmes verfilmt.
Als was?
Kinofilm. Also Hochglanz.
Er hat Hollywood was gemacht? Version. Da? Als
Regie geführt.
Ah, danke, du meinst, das sind die Downey Jr.
Ja,
hat,
Robert,
okay.
Robert ja. Downey Jr. als...
Sorry, ich habe doch keine Ahnung.
Also Regisseure sind für dich eher so irrelevant, seit ich selber ja Filmschaffender bin.
Keine Ahnung, ja, okay. Ja, mit denen kann ich gut leben, die mag ich.
Da bist du aber auch, glaube ich, eher eine Ausnahme.
Ganz einfach deshalb, weil ich Kinofilme, also Filme in diesem kinematischen Format, deshalb gerne gucke, weil ich gerne gut unterhalten werde. Also einfach nur im Sinne von...
Da muss ein bisschen was aufs Auge geben.
Ja, das darf mein Gehirn nicht über die Maßen beschäftigen.
Mhm.
Und es muss auch möglich sein, dass ich während des Guckens mal auf Pause drücke, pinkeln gehe und mir ein Bier hole, ohne dass ich in der ganzen Zeit denke, oh Gott, wie war denn das jetzt gemeint? Ich bin da ein Leichtkost-Konsument, was das betrifft. Insofern kamen die mir sehr gelegen, aber ich bin mir durchaus dessen bewusst, dass die im Vergleich zu vielen anderen Sherlock-Verfilmungen, Serien oder sonst was eher abranzen. Das sind halt Actionfilme im Wesentlichen.
Ja, wobei die jetzt auch nicht so schlecht
sind. Ein bisschen also Steampunk und das finde ich wieder geil. Ja,
genau. Ich mag halt auch ganz genau dieses Steampunk-Element finde ich auch sehr, sehr schön. Und deswegen kann ich da gut mit leben. Weiß aber, dass viele, die jetzt wirklich die eisernen Sherlock Holmes-Fans sind, da doch eher sehr kritisch.
Das ist mir scheißegal. Sollen sie
das
doch.
Das Foto hast du.
Sollen sie doch kommen.
Ich schick dir mal gerade auf dein Handy noch ein Foto.
Auf mein Handy?
Ja, das dauert jetzt gerade einen kleinen Moment. Aber das hast du gesehen, ne? Ich
hab doch Flugmodus. Ja, aber hast du das jetzt gehört eigentlich, den Bing?
Nee.
Gut.
Du kannst aber Flugmodus und
das war iMessage haben. Ah, zwei Menschen.
Das sagt also dir jetzt erstmal nichts?
Die eine Frau kenne ich. Wer ist der Typ, der so ein bisschen manisch ins Bild guckt?
Der gut aussehende Typ, meinst du?
Nee, du
es geht so weniger um die Menschen im Vordergrund. Achso,
das Haus dahinter. Das ist Baker Street.
Ja, eben nicht, aber ja. Genau das. Weil das nämlich die Weil das nämlich die North... Jetzt kriegst du gleich noch ein Foto. Das ist die North Gower Street. Okay. Und das ist die Location, an der tatsächlich die 221B Baker Street gedreht wird mit Cumberbatch.
Baker
Street. Also immer dann, wenn Cumberbatch in der Fernsehserie in...
Speedies.
Da drehen sie das halt. Bei Speedies. Genau. Da waren wir. Das war sehr lästig.
Faszinierend, das mit dem, ist das Klinker oder sind das,
das weißt du bei denen nie so ganz genau, ob es gemauert ist oder Klinker ist die Frage, ne?
Ja, oder beides.
Oder beides im Zweifel, zwei, ja, das ist in
Großbritannien. Gott, ja, klar, im Podcast über Fotos reden. Moment, kurz. Ja. Also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich sehe zwei Fotos. Mit dem einen Foto sehen wir die Hoaxmistress und den Hoaxmaster vor einer Fassade stehen in London in, wie hieß die Straße noch?
In der North Gower Street.
North Gower Street. Listen and repeat the North Gower Street. Das ist ab dem ersten Stockwerk, sehr faszinierend, im untersten Stockwerk so eine Sandsteinverblendung mit großen Längsquadern. Und ab dem ersten Stockwerk ist das dann entweder Klinker oder aber, und ich vermute, das ist dann tatsächlich mehr Ziegelmauerwerk mit sehr hohen Fenstern, zumindest im ersten Stock, sehr faszinierend. Vielleicht sollte ich das Foto dann auch mal mit der Episode zusammen veröffentlichen, dass die Menschen
sich vorstellen. Ich schmeiß dir auch gerade hier schon gerade die Links mal
rein. Ja, sehr schön. Ja, ich habe ja hier im iMessage. Ich bin ja immer an Architektur vergeistert.
Ja.
Ich frage mich immer.
Letztendlich waren wir am Drehort da, wo
Elektroleitung an der Hausfassade entlang, sowas liebe ich ja.
Die 221B Baker Street.
Also das drehen. Ist gar nicht die Baker Street, aber da wird gedreht.
Ja, weil die Baker Street selber in Großbritannien hat tatsächlich die 221B. Das ist aber eine relativ befahrene Straße und das ist direkt neben Madame Tussauds. Und da ist halt immer unfassbar viel los. Ja, und deswegen haben die
einfach nicht so gerne gehabt,
da zu drehen. Das ist einfach zu unruhig. Das ist
ja faszinierend. Da gibt es ein, das wird dir nicht aufgefallen sein, an der Außenwand gibt es ein
Schild.
Nein, ganz oben, im obersten Stockwerk, links neben dem, also links neben dem, am rechten Haus,
ja,
gibt es eine runde Öffnung, die mit einer Klappe versehen ist, mit einer.
Das wird eine Abluft sein.
Vermutlich ein ehemaliger, und das würde ich fast sagen, da war mal ein Schornstein.
Also, was mich ja.
Fasziniert.
Das werde ich nicht im Urlaubsvorkast erzählen, aber was mich ja in Großbritannien ja fasziniert, ist, dass zum einen, fahren da inzwischen Doppeldeckerbusse von Volvo rum, die Hybrid sind.
Geil.
Also was völlig absurd ist, also einfach riesige Busse, die völlig lautlos anfangen anzufahren, weil die einfach elektrogetrieben sind.
Dann hörst du die nicht, wirst davon überfahren.
So ist das. Da haben wir mehrere Tote erlebt. Aber parallel dazu hast du halt genau das, was du gerade so ein bisschen beschrieben hast. Irgendwelche kruden Wurfleitungen, völlig komisch verarbeitete Elektroleitungen,
ja,
die Installationen auf Toiletten, in Gaststätten, da gruselt es einen als Deutschen nur vor. Das ist schon echt witzig. Also das ist ein toller Kontrast, den man in London einfach immer wieder auch hat. Und deswegen, das mag ich halt auch einfach, weil es da ganz verrückte Ecken und Details eigentlich überall gibt. Das ist schon toll.
Skurril.
Ja.
Also das hier mit dem Klinker, das mit dem Klinker und mit den, das muss ich mir genauer angucken. Ja,
hast London. Hast du, dann sage ich das noch gerade einfach, na, erstmal gleich nachher off the air. Einfach noch
off the air?
Ja. Ja, ich glaube.
Was glaubst du? Sind wir durch?
Haben wir noch? Ich glaube, wir sind durch für heute.
Tim, haben wir da noch Themen?
Du hast auch gar keine Themen vorbereitet gehabt, insofern.
Ich? Moment. Ich habe doch immer so einen Zettel, wo ich Themen draufschreibe, wenn mir welche einfallen. Warte mal, gerade. Ja. Aber wenn noch welche, draufstehen, ist ja auch schon wieder spät hier.
Ja,
Schall und Rauch. Moment mal.
Was die Zuhörer jetzt ja nicht sehen, ist ja auch, dass deine Frau mit dem Nudelholz bereits hinter dir steht. Und sanfte Andeutungen dahingegen macht, dass du schlafen sollst.
Nee, ich habe aber auch wirklich keine Themen mehr. Ist durch. Nee, schon nichts mehr. Also, wenn wir jetzt gleich aufgelegt haben, dann fallen sie mir ein, ja, aber.
Dann schreib sie schnell auf.
Ja, eben. Aber jetzt habe ich
nichts mehr. Das
nächste Mal. Dann lassen wir es doch einfach mal dabei wenden. Dann haben wir jetzt irgendwie so anderthalb Stunden beisammen.
Ist doch auch fein. Wir haben gesagt, ein bisschen öfter in diesem Jahr, aber dafür ein bisschen kürzer vielleicht.
Ja, genau. Kürzer treten. Das war
ja unsere Prämisse.
Werden ja nicht jünger.
So ist das.
Genau. Schön.
Dann wünsche ich dir einen schönen Abend und euch da draußen, wann immer ihr das hört, eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal bei Schall und Rauch.
Macht's gut. Tschüss.
Jo, tschüss.